wie bringen wir unser kleines katholisches Krankenhaus in der Provinz von Sambia irgendwie durch? Was erwartet mich vor Ort in Indien, in Afrika? Also ist es nicht so, dass ich jetzt jeden Morgen hier das Glaubensbekenntnis ablege? Die Zeichen der Zeit erkennen und im Lichte des Evangeliums auslegen. Bös und zynisch gesagt, löst sich das Problem der Indigenen in 2-3 Generationen von alleine.
Das 11. Gebot, ein Podcast über Glauben, Nicht-Glauben und alles, was dazwischen liegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das 11. Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit
Michael Kunert. Ich bin Krankenpfleger und katholischer Theologe und seit 2013 Geschäftsführer des Missionsärztlichen Instituts in Würzburg.
Lieber Michael, herzlich willkommen. Ich habe da vor dich, da habe ich da 4 Karten hingelegt. Und die darfst du jetzt nacheinander aufdecken, vorlesen, was da draufsteht und unseren Zuhörern und Zuhörern das ein bisschen in den Kontext setzen. Das sind nämlich Schlagzeilen, die man findet, wenn man deinen Namen im Internet eingibt.
Ja, da bin ich gespannt. Aus Nürnberg war als Jugendlicher ein Riesensportler auf dem Weg zum Zehnkämpfer. Inzwischen ist er 50 Jahre alt, lebt in Essen und hat sich vom Zehnkampf verabschieden müssen, kämpft aber stattdessen dafür, dass Menschen zu ihren Rechten kommen. Ja, inzwischen bin ich 60 Jahre alt, das Interview ist 10 Jahre her, das wurde damals im Westdeutschen Rundfunk geführt von einer Journalistin, die mit mir auf einer Reise durch Argentinien und Paraguay war. Zu dieser Zeit war ich noch für Adveniat bei der bischöflichen Aktion Adveniat als Länderreferent tätig, zuständig für Argentinien, Uruguay und Paraguay. Und wir hatten damals eine Reise durch Lateinamerika eben hinter uns.
Sehr schön. Ich glaube, in den nächsten Karten gibt es gleich noch mehr Informationen über das, was du gerade schon gesagt hast.
Michael Kunert, geboren 1961, Krankenpfleger und Theologe, arbeitete als Entwicklungshelfer in Kolumbien und Argentinien. Seit 2013 ist er Geschäftsführer des Missionsärztlichen Instituts Würzburg. Wie gesagt, die Tätigkeit, oder ich war ja ganz lange bei Adveniat tätig, der größten Lateinamerika-Hilfsorganisation Europas, glaube ich, nicht nur Deutschlands, jedem Katholiken bekannt durch die Weihnachtsaktion. Und bin dann eben, dort hat mir, wenn man so sagen kann, noch der Blick auf die Gesundheit gefehlt. Und mir war es wichtig, den Sektor Gesundheit, denn das Recht der Armen auf eine adäquate Gesundheitsversorgung eben auch behandelt zu wissen in einer Institution. Und von daher hat sich's angeboten, dass ich irgendwann mal auch wieder in diesem Sektor tätig werde. Deswegen wurde mir dann von den Verantwortlichen des Instituts dieses Angebot gemacht, mich zu bewerben als Geschäftsführer des Instituts, und dann bin ich auch genommen worden. Und das Institut ist die einzige Fachstelle für Gesundheit in der katholischen Kirche und hat natürlich die Option, den Ärmsten den Zugang zu adäquater Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Die dritte Aussage: Für Michael Kunert, Referent für Argentinien, Paraguay und Uruguay beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, hat die Diskriminierung der Indigenen in Argentinien Methode. Viele Indianergemeinschaften haben noch keine Besitztitel für ihr Land. Ländereien werden illegal verkauft und Urwälder abgeholzt, ohne die Indigenen zu befragen, kritisiert Kunert. Wie gesagt, ja, da stehe ich noch dazu. Dieses Interview, aus dem dieses Zitat ist, das ist 10 Jahre alt. Unglücklicherweise hat sich in den 10 Jahren die Situation nicht verbessert, sondern eher verschlimmert. Ich bin nach wie vor im Kontakt mit vielen, vielen Freunden und Partnern in ganz Lateinamerika. Kürzlich hatte ich erst wieder einen Besucher aus Paraguay hier bei uns vor 2 Wochen, der mir dann eben bestätigt hat, die Situation für die Indigenen in den einzelnen lateinamerikanischen Ländern, und ich füge hinzu, weltweit, verschlechtert sich. Also es ist unfassbar letzten Endes, wie deren Recht auf Land von den Entscheidungsträgern, von den Großgrundbesitzern missachtet wird. Ja, es ist an der Regel, man kann das wirklich nicht anders sagen, dass sie ihr altes, angestammtes Recht auf Land nicht vertreten können oder kein Recht mehr darauf haben. Ganz einfach dadurch, dass sie nicht nachweisen können, dass sie die Grundstückspapiere haben. Ja, Indigene sind weltweit ganz unten und kommen zuletzt. Ja. Und manchmal in ganz bitteren Stunden frage ich mich, ob das nicht System hat. Durch chronische Missachtung der Indigenen weltweit. Ja, wir haben das Problem auch unter den Aborigines in Australien oder auch unter den Indigenen Afrikas. Durch chronische Missachtung seitens der Entscheidungsträger löst sich, böse und zynisch gesagt, löst sich das Problem der Indigenen in 2-3 Generationen von alleine.
Du hast das schon ganz gut angesprochen. Wenn du nämlich davon erzählst, wie schlecht die Situation in diesen Ländern teilweise ist, und jetzt bist du Geschäftsführer des Missionsärztlichen Instituts. Was genau macht ihr dann? Also wie sieht deine Arbeit aus? Wie sehen die Projekte aus, an denen du arbeitest?
Ja gut, also wir haben letztendlich 5 Säulen unserer Arbeit. Die erste ist so Beratung und Begleitung von Gesundheitssystemen oder Krankenhäusern. Ja, dann haben wir Ärzte angestellt, die normalerweise, also vor Corona, bis zu 150 Arbeitstage pro Jahr vor Ort sind, in verschiedenen Gesundheitssystemen, Krankenhäusern und dort beraten, also fachliche Beratung, was immer anfällt, ja, oder auch Finanzberatung. Wie bringen wir unser kleines katholisches Krankenhaus in der Provinz von Sambia irgendwie durch, ja, solche Geschichten. Dann machen wir Lehre, das heißt Kurzzeiteinsätze vor Ort in welchen Herausforderungen auch immer, Ultraschallkurse für Internisten oder Anlernen von OP-Techniken, zum Beispiel was Geburtsfisteln betrifft. Ne? Lehre heißt aber auch, Fortbildungskurse zu machen für MTAs, damit die wissen, wie kann ich ganz sicher Drogenerkrankungen diagnostizieren im Stuhl oder im Blut. Dann machen wir für ausreisende Ärzte aus Deutschland mit den German Doctors zusammen so Fortbildungskurse an den Wochenenden, so was erwartet mich vor Ort in Indien, in Afrika an drogenmedizinischen Erkrankungen oder an pädiatrischen Erkrankungen, Schulen da eben, damit die möglichst gut vorbereitet sind. Dann machen wir drogenmedizinische Forschung, ja, also wir sind an Schistosomiasis in Tansania dran, früher hat man dazu Bilharziose gesagt, also eine sogenannte Neglected Tropical Disease, vernachlässigte Krankheit, Drogenkrankheit und so weiter. Und wir haben ein großes Projekt mit Indigenen in Kolumbien, Nordkolumbien, um dort die größte vernachlässigte Drogenkrankheit Chagas zu behandeln. Auch ein ganz tolles, großes Projekt, das eben den Indigenen, 2 Ethnien der Indigenen zugutekommt. Dann haben wir noch eine Online-Bibliothek, medizinische Online-Bibliothek, die gratis ist, in denen alle Interessierten und das Interesse unter den medizinischen Mitarbeitern weltweit ist riesig, eben die wichtigsten Dokumente und Handreichungen online stellen unter verschiedene Toolboxen, also Themenboxen, wo sie dann draufklicken können, Ebola oder Refugee, also Flüchtlingstoolbox oder Corona, Covid-19, wo dann die wichtigsten Dokumente und Handreichungen dann eben online gratis abgegriffen werden können. Das bedarf der ständigen Aktualisierung und ständig machen wir neue Toolboxen, neue Werkzeugboxen letzten Endes zu den verschiedenen Problemfeldern. Ja. Und last but not least verstehen wir uns als christliche Institution und eine Aufgabe des Christen ist auch Prophetie, also den Finger in die Wunde zu legen, anzuklagen und auch eine positive Botschaft rüberzubringen.
Das Missionsärztliche Institut ist ja, wie du schon gesagt hast, eine katholische Organisation und der Glaube spielt ja auch eine wichtige Rolle, ist einer dieser 5 Standpfeiler. Wie wichtig ist dir persönlich bei deiner Arbeit der Glaube oder die Religion?
Ja gut, also es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Morgen hier das Glaubensbekenntnis ablege, das macht auch keiner unserer Mitarbeiter, aber das, die Grundmotivation ist klar. Also die kommt tatsächlich aus Lukas-Evangelium, 10. Kapitel, 9. Vers, und heilt die Kranken, die dort sind. Also Jesus sendet so eine Entsendungs- oder Aussendungsrede, er sendet seine Jünger und Jüngerinnen aus, sie sollen in die Dörfer gehen und dort eben die Kranken, die dort sind, zu heilen und ihnen, zweiter Absatz, das Reich Gottes zu verkünden. Also das ist so ganz konkret, jeder Christ ist dazu berufen, das Seine zu tun, damit mehr Heilung auf der Welt ermöglicht wird. Das nehmen wir sehr wörtlich hier mit dem Missionsärztlichen Institut. Also wir wollen heilen, wir sehen die Not, wir sehen das Unrecht, dass viele Menschen eben keine adäquate Gesundheitssituation haben und deswegen als Jünger und Jüngerinnen Jesu, auch wenn wir das jetzt nicht damit nicht hausieren gehen, nehmen wir das ernst und wollen es umsetzen und versuchen es dann auch im zweiten Teil, das Reich Gottes zu verkünden, weil wir überzeugt sind, dass wenn es gelingt, abgehängte Menschen, ja, adäquat medizinisch zu behandeln, ihnen das Recht auf Gesundheit einigermaßen zu vermitteln, dass wir damit auch gestalterische und Kraft in der Welt sind und dann die Welt ein bisschen lebenswerter machen und würdiger für viele Abgehängte. Also so, das ist die Grundmotivation von uns.
Inwieweit beeinflusst der Glaube deine Arbeit und andersrum?
Naja, vielleicht bin ich da vom Zweiten Vatikanum geprägt, die Zeichen der Zeit erkennen und im Lichte des Evangeliums auslegen. Ja, also Motivation der Arbeit ist die Not, die ich sehe, die ich auch auf Projektreisen sehe, die ich als Entwicklungshelfer lange und schmerzhaft genug gesehen habe, ist die Grundmotivation und die bleibt. Also das, daran mitzuhelfen, mitzubeitragen, dass Menschen nicht abgehängt sind und eben Recht auf Gesundheit haben, das ist unumstößlich, das bleibt. Ja. Im Lichte des Evangeliums auslegen ist mir wichtig, also dann zu sagen, und das findet man dann ja in Kirche, muss man sagen, in der Bibel logischerweise auch. Es gibt so viele Menschen, die sich bemüht haben, erfolgreich bemüht haben, viele auch, die gescheitert sind oder auch umgebracht wurden, in ihrem Bemühen, ihre Option für die Armen zu leben, aus der Bibel heraus, aus dem Evangelium heraus, wirklich in so eine frohe Botschaft zu vermitteln, anzukündigen, ja, dafür mit Fleisch und Blut auch sich selber vielleicht anfeinden zu lassen. Das sind so positive Beispiele, die mir wichtig sind. Also in sehr, sehr harten Stunden, die ich auch habe, ja, also weil ich mir denke, jetzt möchte ich angesichts der Corona-Situation letztes Jahr wollte ich am liebsten davonlaufen, ja, wenn ich die Hiobsbotschaften aus Indien oder auch Peru gehört habe. In Peru war die Situation genauso, dass die Leute vor den Krankenhäusern erstickt sind. Ja. Dann hilft mir das schon, dass ich sage, oh, es gibt so diese ganz lange Kette engagierter Zeugen, die ohne viel Gedöns zu machen, ohne viel zu reden, kirchlich, liturgisch ausgestaltet oder so, ist mir dann nicht mehr wichtig. Ist mir, das muss ich wirklich so sagen, ist mir dann nicht mehr wichtig. Da geht es mir darum, das zu leben, möglichst konsequent rüberzubringen. Und ich hoffe, das gelingt mir.
Kannst du so ein Fazit ziehen? Oder kann man das überhaupt, wie viel du erreicht hast? Oder gibt es irgendwelche ganz konkreten Meilensteine?
Ja, die gibt es schon, aber die will ich jetzt gar nicht so nennen, sondern ich will eher so eine Art Grundstimmung skizzieren. Ich bin ja mit vielen Leuten, auch mit vielen sogenannten Entwicklungshelferinnen oder Entwicklungshelfern im Kontakt. Was immer dazu gehört, zur Nachfolge, wenn man so will, ist auch das Scheitern. Also wenn ich mir überlege, in Kolumbien, natürlich sind da gute Dinge entstanden. Ich habe da auch so ein kleines Kinderkrankenhaus mit aufgebaut und mitgeleitet, eine Ambulanz mit 5 Ärzten. Da wurden sehr, sehr viele Leute geheilt, aber ich bin auf eine gewisse Art und Weise auch dort gescheitert. Ja. Ich konnte eben nicht drogensüchtige Jungen, die in Jugendbanden waren, von den Drogen wegbringen. Die sind alle beerdigt worden. Ja. So, also es gehört immer leider Gottes auch das Scheitern hinzu. Und das vielleicht, gut, vielleicht kommt es auch, weil ich jetzt schon 60 Jahre alt bin, also man sieht es nicht mehr so euphorisch, ja, seine Verdienste, sondern es hängt eigentlich immer auch noch so die Stimmung drüber, naja, es hätte mehr sein können, es ist vieles zusammengebrochen, aber das ist dann auch, dann ist es halt so. Wenigstens für eine gewisse Zeit konnten wir Linderung, konnten wir Veränderung erwehren und das ist ja auch schon was. Und man sollte insgesamt sich auch denken, es gelingen so viele Leben, ja, die man vielleicht eine Zeit lang an die Hand genommen hat. Menschen, junge Menschen, wenn ich an Kolumbien oder Argentinien denke, die eine Zeit lang begleitet wurden und die dann es geschafft haben, eben doch einen Beruf zu erlernen oder eine Familie zu gründen. Also eine Zeit lang in der Krise waren, durch Begleitung aus dieser Krise herauskamen und dann jetzt ganz normal und einigermaßen glücklich leben, das ist doch nicht spektakulär. Das sind jetzt nicht die großen Ziele, die man als erreicht abhaken kann. Aber ich denke, das sind so die noch wichtigeren Geschichten. Ja. Wir sollten da ganz ruhig an die Sache rangehen und sagen, was wir machen, und das ist häufig mühsam, ja, aber das verändert auf eine völlig unspektakuläre Art und Weise, aber vielleicht das gerade das Spektakuläre. Ja.
Diese mühsame Arbeit, wie du sie nennst, ist ja jetzt nicht absolut unumstritten. Vor allem kirchliche Entwicklungshilfe hat ja teilweise auch, ich sag mal, einen komplizierten Ruf. Wenn man sich zum Beispiel den Namen anschaut, das ist das Missionsärztliche Institut. Da sagen dann viele, das sind wieder die Missionare, die in die Länder gehen und europäische Kultur aufdrücken wollen oder wie auch immer. Inwieweit hast du das beobachtet?
Na gut, also das Problem haben wir erfasst. Das habe ich auch in meinem täglichen Arbeitsleben immer wieder vor Augen gebracht bekommen. Missionsärztlich ist ein antiquierter Begriff, den wir jetzt auch ändern. Also wir werden zum neuen Jahr neuen Namen haben mit Missio, um eben das Antiquierte oder antiquiert klingende rauszunehmen. Es kam tatsächlich immer wieder vor, dass man sagt, ach, Missionsärzte, ihr wollt missionieren, ihr nehmt die Leute nicht ernst, ihr wollt ihnen was überstülpen, ihr wollt sie da religiös vereinnahmen. Da ist schon ein bisschen was dran, ja, an den Vorwürfen, aber nicht, was die Arbeit unseres Instituts betrifft. Um dem eben zu entgehen, haben wir uns jetzt durchgerungen, uns den Namen Medmissio zu geben. Da ist die Botschaft drin, Medizin, Missio, also der Gesundheit ist unsere Mission, so kann man das verdeutlichen. Ja. Das ist das Thema, wofür wir brennen, und dann ist es okay, sich Medmissio zu nennen. Dann haben wir diese Diskussionen weg. Natürlich gibt es viel Kritik an Kirche, und es wurden in der Geschichte schreckliche Fehler und Verbrechen begangen, ja. Aber der ganze Missbrauchsskandal, der sich weltweit durch die Kirche zieht, macht einen sprachlos und betroffen. Mir hat das fast das Genick gebrochen vor 2-3 Monaten, als herauskam, was den Indigenen in Kanada in den Missions- oder in den Umerziehungsschulen der katholischen Kirche angetan wurde und wie viele da verstorben sind oder umgebracht wurde. Da habe ich mir gedacht, jetzt langt's, ich halte es nicht mehr aus in dieser Kirche, das sage ich ganz offen. Oder wenn ich ein spiritueller Mentor von mir ist, ein Priester, der 85 ist, selber in Elendsvierteln gelebt hat, der verzweifelt an Kirche. Aber umgekehrt, und das fällt viel zu häufig unter den Tisch, wie viele diese engagierten, unglaublich beeindruckenden Menschen, Männer und Frauen, ohne, wie gesagt, viel von sich zu reden, ja, ihren Einsatz leben, ja, der wirklich auch oft genug dann brandgefährlich wird, ja, dann fühle ich mich echt getragen davon. Und darum werde ich auch mir die Frage, trete ich aus der Kirche aus oder ja oder nein, die stellt sich mir dann nicht, weil ich diese Beispiele habe. Und Missbrauch muss aufgearbeitet, es muss versucht werden, wieder gut zu machen, zu einem ganz großen Schuldbekenntnis kommen, ist ganz klar, und es müssen entscheidende Schritte bis hin zum Zurücktreten von Bischöfen unternommen werden, das ist alles unbestritten, aber es sollte auch mal mehr Fokus darauf gelegt werden, zu sagen, Mensch, was ist eigentlich das Gute, was so alltäglich wirklich von Laien, aber auch von Ordensleuten und Priestern und Nonnen tagtäglich auf stille Art und Weise irgendwie vermittelt wird. Ja. Darum geht es mir. Ja. Und das sollte mehr nach oben kommen.
Ja. Hat sich diese Entwicklungsarbeit dieser vielen ehrenamtlichen und auch hauptamtlichen Helferinnen und Helfern, hat sich das sehr verändert durch die Corona-Pandemie?
Ehrenamtliche Einsätze, na gut, die gehen nicht mehr. Also wir haben sehr erfreulich sehr viele Krankenschwestern, Krankenpfleger, der Krankenpflegeschulen hier im Würzburger Raum, also nicht nur unsere Misio-Klinik, sondern die anderen auch. Da stellen wir immer unsere Tätigkeit vor und dann wollen die ehrenamtliche Einsätze machen. Also ein großes Lob an die junge Generation, ja, die eben sagen, okay, ich habe jetzt ein Handwerkszeug, ich will natürlich auch aus Eigeninteresse mal erleben, wie die Leute in Ghana oder Paraguay ticken, aber ich will mich auch einbringen. Also das konnten wir jetzt lange Zeit, 2 Jahre fast, nicht machen, um eben die Ehrenamtlichen zu schützen, also weil es zu gefährlich gewesen wäre, weil es auch nicht klar wäre, kommen die wieder raus, wenn was passiert und so weiter. Also das ist ganz klar. Aber das hat, also von daher hat es natürlich schon gelitten und wir hoffen, dass es sich nächstes Jahr ändert. Am Anfang von Corona dachte ich, jetzt kommt es zu so einer neuen Welle von Solidarität weltweit. Auch in Deutschland gab es da tolle Ansätze, tolle Zeichen dafür. 1,5 Jahre später bin ich da relativ pessimistisch. Also es scheint eher in die Richtung zu gehen, jetzt erst recht mich einzuschließen, um meine Familie oder meine Peer Group zu kümmern. Und was jenseits des bundesdeutschen Tellerrands passiert, ist eigentlich ziemlich egal. So. Und das bekümmert mich sehr. Ja, wenn dann wir von unserem Institut dem einen oder anderen, der ein bisschen anders tickt, der immer noch neugierig ist, der aktiv werden will, die Möglichkeit geben können, dann mit dem größten Vergnügen. Ja, immer unter der Voraussetzung, dass es jetzt auch was gesundheitlich möglich ist, eben gemacht werden kann oder eben doch erst abgewartet werden muss, bis die Pandemie besiegt ist. Ja.
Sie haben in einer Kanzelgastrede in der evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Johannes eine ganz schöne Rede gehalten. Und da habe ich mir ein Zitat mal rausgesucht, weil es dazu sehr gut passt. Und zwar haben Sie dort gesagt, Covid-19 hat unsere Unbeschwertheit und unsere vermeintlichen Sicherheiten hinweggerissen wie ein Frühlingssturm. Wir erfahren das Leben nun fast so schockierend, unfair, bitter und zerbrechlich wie die Ausgeschlossenen Afrika, Asien und Lateinamerika seit Generationen. Die Corona-Pandemie nehmen wir ernst, weil sie uns selbst betrifft. Andere Endemien und das damit verbundene Leid nehmen wir kaum oder gar nicht wahr. Wir kreisen um uns selbst, wir schauen weg und ignorieren die Zeichen der Zeit. Wie oft hast du das Gefühl, dass Menschen nicht verstehen, was du tust, warum du es tust, warum es so wichtig ist, dass man sich eben nicht nur um den eigenen Horizont kümmert, sondern alles, was auch darüber hinaus passiert?
Das wird positiv zur Kenntnis genommen. Ah, super, es gibt so ein Institut, das kümmert sich um Gesundheit und der Kuhner, der hängt sich da vielleicht sogar besonders rein. Ja, das ist bestärkt, wurde schon durch viele Freunde. Aber so gesellschaftlich, naja, das ist trotzdem eine Randbetätigung. Naja, die haben jetzt da den Blick für Gesundheit, ist schon okay, aber es hat mit meinem Leben nichts zu tun. Also so. Ja, so ein bisschen wohlwollend auf die Schultern klopfen und das war's dann. Ja, also Wohlwollen oder die Wichtigkeit eines Anliegens kann ja auch anders ausgedrückt oder unterstützt werden. Und das sehe ich nicht so häufig. Ja, also macht mal euer Ding und wir leben unser Ding weiter. So, das sind diese, die ich ja bitter zunächst mal in Südamerika erfahren habe, diese Parallelwelten, ja. Ah, da machen welche was mit Armen, das ist schön, aber das hat beeinflusst meine Welt nicht. Ich bin halt Mittel- oder Oberschicht und da lebe ich mein Leben und Punkt. Ja. Und das sehe ich immer mehr auch in Deutschland so.
Wie sieht es andersrum aus? Also nicht die Sichtweise, wie sehen das Freunde oder Bekannte oder Fremde in Deutschland, sondern wie wirst du von den Einheimischen empfangen? Wie nehmen die dich entgegen?
Ach, vor Ort, also wenn ich Dienstreise in Lateinamerika, Afrika, Indien mache, ja, schon positiv. Also das wertet viele auf. Also die sagen, hoppla, du kommst von so weit her, weil du mein Problem, meine Lebenssituation wahrnimmst. Also das hilft denen, Selbstbewusstsein zu geben. Ja? Und das tut mir dann auch wieder ganz gut. Ja? Also so, ich könnte wieder länger unter den Armen leben, egal wo. Also natürlich von der Herkunft her wäre Lateinamerika das Einfachste, das kenne ich, das ist am vertrautesten, aber warum nicht auch in einem anderen Kontinent?
Wenn du da dann so gut empfangen wirst, wie schwer ist es dann, sich in deren Lebensweise, in die Kultur der Einheimischen dort einzufinden?
Nee, das geht nicht einfach. Aber gut, was jetzt Südamerika betrifft, habe ich lang genug gelebt. Da, glaube ich, ist es jede Schwierigkeit inzwischen verbunden, auch weil es mit sprachlicher Sicherheit zu tun hat. Also das kommt mir nicht mehr fremd vor, obwohl es jetzt für Menschen, die das erste Mal dort sind, auch ganz fremd ist. Das ist ja immer so, wenn man Briefe von jungen Menschen liest, so weltwärts Einsätze machen, die sind am ersten, es ist alles ganz fremd, ist ganz faszinierend und so weiter. Und irgendwann gegen Ende fällt es ihnen schwerer, nach Deutschland zurückzugehen, als dort zu bleiben, ja, so ein bisschen als roter Faden. Das sagt ja auch was ab, ne? Also je länger man mit den Menschen unterwegs ist, desto vertrauter wird es. Es gibt aber immer kulturell immer Geschichten, die einen immer fremd bleiben.
An welchen Projekten arbeitest du gerade? Oder kann man das überhaupt so sagen als Geschäftsführer vom Missionsärztlichen Institut, dass man so an spezifischen Projekten arbeitet?
Was mir so ganz wichtig ist, schon Gesundheit und Klimawandel zusammenzubringen. Das möchte ich. Planetary Health ist es dann. So in diese Richtung. Also je mehr Arten sterben, je mehr Natur und Regenwald und Korallen kaputt gehen, desto größer sind dann auch die Auswirkungen auf uns als Mensch und auf alle anderen Lebewesen. Da muss man ran. Also wenn man Gesundheit integral bearbeiten will, muss man auch an Umwelt denken und an Umweltzerstörung, die Umweltzerstörung bekämpfen. Das ist eines, was ich so unterstützen möchte und das Bewusstsein dafür schaffen möchte. Und das zweite ist Mental Health, also mentale Gesundheit. Ungefähr 25% der ganzen Krankheitslast weltweit geht auf Mental Disorders zurück, also auf mentale Befindlichkeits- oder mentale Erstörungen. Ja? Das ist ganz weit gefächert. Also Haupttodesursache junger Menschen, also Männer zwischen 15 und 40 in Argentinien, ist Verkehrsunfall. Warum? Weil sie sich am Wochenende besaufen und dann mit ihren Motorrädern oder Autos gegen den Wand oder gegen den Baum fahren. Das heißt, es ist ein Mental Disorder. Da ist was, warum muss sich jeder Jugendliche oder viele Jugendliche so dermaßen besaufen am Wochenende? Warum kann er seine Situation nicht anders bewältigen? Also da fängt es an, bis hin zu hohen Suizidraten unter Indigenen. Warum? Weil sie keine Perspektive mehr sehen. Ja? Innerfamiliäre Gewalt, das ist alles Mental Health. Also ja, Hilfestellungen für Betroffene zu geben, Präventionskurse zu machen, Umgang mit Drogen oder mit Faszination Drogen, solche Geschichten, bis hin natürlich auch psychiatrische Erkrankungen. Die fallen auch weltweit eigentlich so unter den Tisch. Ja? Oder möchte ich ganz dringend bearbeiten. Also ich träume davon, eine Fachstelle für mentale Gesundheit hier an unserem Institut einzurichten. Leute, die dieses Thema bearbeiten können, also Fachkräfte, hätte ich bei der Hand. Jetzt fehlt es nur noch an Geld, um diese Fachstelle einzurichten.
Wie groß nimmst du die Kluft zwischen den, in Anführungsstrichen, ich nenne es mal, Leidenden oder Unterdrückten und den Unterdrückern oder den Auslösern davon? Wie groß nimmst du da die Kluft zwischen den beiden immer noch wahr?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe es ja schon versucht zu skizzieren. Ich nehme zunehmend Parallelwelten wahr. Reiche, superreiche, extrem, ja, haben wir ja gesehen bei Panama Papers. Ja, die haben sich komplett aus dem Weltgeschehen verabschiedet oder aus dem Durchschnittsgeschehen. Ja. Also die Milliardäre fliegen jetzt lieber selber in den Weltraum, ja, machen das Ding für sich selber. Die sind komplett abgekoppelt. Die haben mit dem Armen, die haben nicht einmal mehr mit der Mittelschicht was zu tun. Die drehen ihr Ding. Und so diese Tendenz sehe ich insgesamt. Arme und Reiche kommen nicht zusammen. Ja. Das ist subjektiv. Ich merke oder spüre, ja, dass die Frustration der Armen immer größer wird. Also die erwarten nichts mehr. Deswegen auch sind sie häufig sehr unpolitisch. Ja. Ist ja egal, was ich wenig wähle, es ändert sich an meiner Situation eh nichts. Ja. und auf Seiten der Superreichen so und so und der Reichen auch. Es gibt schon ein paar, die sagen, okay, ich unterstütze das, ja, auch mit großen Beträgen, das ist sehr, sehr bewundernswert, finde ich, ja, oder anerkennenswert, ja. Aber dass da gesellschaftlich gemeinsam was unternommen wird, oder dass man mal aus der Oberschicht oder Mittelschicht sagt, okay, ich verbringe jetzt Zeit unter und mit Armen, weil ich vielleicht von denen was lernen kann, ja, sehe ich immer weniger. Immer weniger. Sehe ich hier eben junge Menschen, die solche Erfahrungen machen wollen, das finde ich ganz toll. Aber wenn sie dann 30 sind, ist damit auch vorbei. Drehen sie ihr Ding, dann kommt Familie, Beruf, Karriere und irgendwann das Reihenhaus oder so. Und dann ist das auch vorbei. Da ist dann immer viel gesellschaftsveränderte Kraft dahinter.
Wie optimistisch oder pessimistisch oder realistisch blickst du dann so ganz allgemein in die Zukunft?
Was ich hochhalten möchte ist und was mir eigentlich auch Hoffnung geben kann, ist so, das war vor 5-6 Jahren mal ein bisschen en vogue hier auch, so gutes Leben, summac cafsei, das kommt aus Lateinamerika. Das heißt, wir wollen ein gutes Leben, es ist andin geprägt, indigen geprägt. Also wir wollen in Einklang, in Harmonie mit Mutter Erde, mit Pachamama leben. Wir wollen nicht mehr nehmen, als wir brauchen. Und wir stellen fest, dass wir dadurch auch gemeinschaftlich besser zusammenleben. Das ist so ein ganzes Konzept eigentlich dann auch von Acosta entwickelt werden. Das kann man alles nachlesen, wie das gesellschaftlich und politisch funktionieren könnte. Da habe ich eigentlich große Hoffnung gehabt, dass sich das mehr durchsetzt, dass jedes Individuum dann irgendwie merkt, naja gut, mehr als 5 Schnitzel am Tag kann ich nicht essen. Also ein bisschen weniger ist doch eigentlich wie eine Befreiung. Ja? Ich habe den ganzen Ballast nicht mehr und ich habe auch noch ein gutes Gefühl, weil ich nicht ausbeute, weil ich nicht mehr nehme, als ich brauche. Ja? Small is beautiful. Ja, das war so ein Slogan in den 70er Jahren. Da sind wir ja so weit davon weg, aber vielleicht kommt es in den nächsten 10 Jahren, vielleicht auch politisch, vielleicht auch durch den Druck von Fridays for Future und wem auch immer. Ja, die müssen sich nur Alliierte suchen. Unter uns Babyboomern gibt es genügend Alliierte. Wir müssen wieder zusammenkommen, das ist die große Chance, dass wir generationell zusammenkommen. Das ist was wahnsinnig Tolles eigentlich. Ja. Und dann habe ich schon Hoffnung. Ja. Also aber wahrscheinlich ist es so, es muss erst knallen, bis sie kapieren, hoppla, wir haben ein bisschen überzogen mit unserem Lebensstil. Wir haben zu viel CO2 rausgeblasen. Wir müssen ganz, ganz schnell runter.
Bevor wir jetzt zum Ende kommen, darfst du noch ein sogenanntes 11. Gebot formulieren. Ja, ein Appell, ein Fazit, ein Wunsch, eine Warnung, wie auch immer, in wenigen Worten oder Sätzen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer formulieren darfst, als kleine Zusammenfassung von dem, was du vielleicht auch weitergeben möchtest.
Von den Armen lernen. Also wir meinen immer, natürlich ist Elend, Armut was ganz Materielles, was ganz Entsetzliches, was es dringend zu verändern gilt. Ja. Aber die Lebensweisheit, ja, jener Armen mit Geist, schreibt Ignacio Ellacuría, ein Jesuit, der in den Ende der 80er Jahren in El Salvador umgebracht wurde. Also diese Lebensweisheit der Armen mit Geist, zu sagen, ich nehme nicht mehr, als ich brauche. Ich habe Ehrfurcht vorm Leben. Ich lamentiere nicht, sondern ich fange nochmal an. Oder ich stelle mich auch mal hinten an. Ich muss mich nicht gut aufstellen und immer im vordersten Reih und Glied stehen und mitnehmen, was ich nur mitnehmen kann. Nein, ja, sich ein bisschen zurückzunehmen. Auch demütig, das ist so ein klassischer weicher Begriff, kann man ja kaum noch nennen, demütig zu sein. Sich nicht auf den Sockel zu stellen, sondern erst einmal wirklich sich in seiner Fragilität wahrzunehmen. Ja. Das hat doch was gesellschaftsverändernde Kraft. Also von den Armen lernen, oder die haben ein Programm, das zukunftsfähiger ist als unser Wahnsinns Hyperkonsumismus und Überreichtum. Also von den Armen lernen.
Lieber Michael, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war das 11. Gebot, ein Podcast von fabriservice.de unter der Redaktion von Ronja Goy. Wenn ihr mehr über uns als Team und unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram, @11thesgebot, oder schreibt uns bei Kritik, Fragen und Anregungen eine Mail an podcast@fabriservice.de. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.